In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon nicht erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast und ein besonderes Thema. Ich spreche heute mit Marc. Er hat ADHS und ist Cannabis-Patient. Aber nicht nur das. Marc hat auch eine Studie zum Thema ADHS ins Leben gerufen. Davon wird er uns gleich etwas erzählen. Wer sich ausführlicher über das Krankheitsbild ADHS informieren möchte, sollte sich die Folge 7 des VCA-Hanfgesprächs mit Florian anhören. Da geht es um die Entstehung und Behandlung von ADHS. Jetzt möchte ich aber endlich Marc zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen beim VCA-Hanfgespräch, Marc. Schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hi Christiane. Also ich bin ein sogenannter Spätdiagnostizierter und bekam erst mit 35 die ADHS-Diagnose. Davor wurde ich, seit ich 18 war, auf starke Depressionen behandelt. Die waren aber alles nur ein Symptom der ADHS, wie ich heute weiß. Und vor der Diagnose habe ich halt viele Medikamente gegen Depressionen versucht, die aber nicht halfen oder die Nebenwirkungen hatten, die zu extrem waren. Das gleiche Problem hatte ich dann im Nachgang mit ADHS-Medikamenten wie Medikinet, Ritalin, Statera und Elvanse. Ich habe vorher natürlich Erfahrungen mit Cannabis gehabt. Durch meine lange Abstinenz und den Versuchen mit anderen Medikamenten konnte ich bei meinem Psychiater so ein bisschen die wissenschaftliche Neugier wecken. Und nach den gut laufenden Versuchen per Privatrezept war mein Psychiater dann irgendwann bereit, eine Kostenübernahme zu beantragen. Das hat lange gedauert und ich habe ihm da wirklich viel beweisen müssen und habe das dann auch getan. Einfach weil halt Menschen mit ADHS automatisch in so einer Art Junkie-Schublade bei Ärzten sind. Das ist ein ganz großes Problem. Man muss dann halt hingehen und es wirklich den Menschen beweisen. So habe ich halt die Kostenübernahme bekommen.
Das ist ja schon mal positiv zu hören, dass du als ADHSler eine Kostenübernahme bekommen hast, weil, wie du schon sagst, die werden schnell in eine andere Schublade gesteckt und viele bekommen gar nicht erst eine Kostenübernahme. Das ist gar nicht so einfach, sowas zu bekommen. Also du hattest schon Vorerfahrungen natürlich, wie einige andere auch, mit Cannabis gehabt. Und da hast du praktisch schon festgestellt, dass dir Cannabis hilft, ruhiger zu werden oder konzentrierter zu werden oder... Wie bist du darauf gekommen?
Ja, du musst dir das so vorstellen. Also bei mir ist das so, viele Menschen macht ja Cannabis in Anführungszeichen high und träge. Ja, aber bei mir ist es so, stell dir ein Karussell in deinem Kopf vor, was die ganze Zeit fürchterliche Musik spielt, wo Kinder schreien und so weiter. Und wenn ich Cannabis nehme, wird dieses Karussell quasi leiser gedreht. Und dadurch, und das wirkt sich dann irgendwie auf alles aus. Meine Gedanken sind klarer, ich bin viel strukturierter, ich laufe nirgendwo mehr vor. Also seit ich hatte unheimlich viele Unfälle im Laufe meines Lebens durch die ADHS. Also es gibt keinen Gliedmaßen an mir, der nicht mindestens 2-mal operiert ist. Und seitdem ich jetzt die Cannabistherapie habe, habe ich keinen schweren Unfall mehr erlitten. Aha. Also ja. Meine Krankenkasse muss jetzt nicht alle 6 Monate für mich einen teuren Krankenhausaufenthalt bezahlen, weil ich mir irgendwie die Patellasehne beim Reha-Sport durchgerissen habe und solche Nummern. Das ist halt so ein ADHS-Ding, dass man sehr sprunghaft ist und sich dann verletzt. Und das hat halt auch mein Psychiater gesehen. Und diese Dinge, die machen halt das messbar, dass es funktioniert. Ja, und das habe ich quasi bei mir gesehen. Und das habe ich dann versucht, medizinisch zu beweisen. Das fing an irgendwie, ich hatte vorher es ja nie geschafft, eine Umschulung oder so anzufangen, obwohl ich angeblich nicht gerade dumm bin. Aber ich habe es nie geschafft und unter der Cannabistherapie habe ich mit 45 noch eine Umschulung zum Veranstaltungskaufmann geschafft, was vorher gar nicht möglich war.
Toll.
Und das sind halt die Beweise, die halt irgendwie wichtig sind und die muss man halt dokumentieren, damit man das halt festhält, damit man diese Beweise dann auch hat. Ja, und das haben wir halt versucht, in dieser Studie haben wir halt nach ähnlichen Fällen gesucht, um das Ganze zusammenzuführen und zu sagen, ja, darum ging's.
Super. Bevor wir auf die Studie gehen, wo an der du beteiligt bist, möchte ich dir noch fragen, also erstmal großes Lob, wie schön, vorher konntest du wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Jetzt arbeitest du als Veranstaltungskaufmann und bist da voll in Aktion und tätig, also dafür erstmal Hut ab, dass das so geklappt hat. Nimmst du noch eine andere Co-Medikation oder therapierst du jetzt nur mit Cannabis?
Also meine ADS-Symptomatik therapiere ich mit Cannabis. Das Einzige, wo ich noch eine Co-Medikation habe, ist, wenn ich Migräneanfälle habe. Also bei starken Migräne muss ich da mit Ibo gegen vorgehen. Aber durch die Cannabis-Medikation ist halt auch die Migränefrequenz so extrem runtergegangen, dass diese starken Anfälle gar nicht mehr vorkommen groß. Das ging immer sukzessive immer weiter runter.
Super. So, jetzt mal zu deiner Studie, was ja total spannend ist. Du hast da mitgewirkt an dieser Studie. Du willst ADHSlern helfen mit dieser Studie. Magst du einmal kurz erklären, was das jetzt für eine Studie ist? Du hattest ja schon ein bisschen anklingen lassen. Du hast andere ADHSler gesucht, die auch so eine Symptomatik haben. Und wie habt ihr die aufgebaut, diese Studie?
Also wir haben eine Beobachtungsstudie durchgeführt und die Daten haben wir verifiziert durch die Befunde von Ärzten und Kliniken. Also die wurden anonymisiert und uns zugeschickt zu den jeweiligen Fällen mit einer jeweiligen Fallnummer, sodass wir das irgendwie zuordnen können. Und diese Daten wurden dann von den SAG-Kliniken Sonnenberg ausgewertet und die haben dann letztendlich die Studie wissenschaftlich aufbereitet. Das lief so ab, wir haben halt über unsere Homepage und halt in diversen Gruppen gefragt nach Menschen, die irgendwie ähnliche Symptome haben und ADHS mit Cannabis behandeln. Und dann haben wir auf unserer Seite einen kleinen Fragebogen veröffentlicht, ob die Leute bereit wären, darüber irgendwie ein Telefoninterview zu sprechen. Und ja, nachdem das abgeschlossen war, hatten wir also 117 Fälle auf dem Tisch. Davon waren 57 Fälle interessant und die haben wir dann bearbeitet. Das haben wir dann so gemacht. Die Studie bestand aus 10 Fragen, einmal zur Erkrankung, zur Lebenssituation, versuchten Therapien und Auswirkungen von ADHS-Medikamenten. Besonderes Augenmerk haben wir halt auch auf den Zeitpunkt der ersten Diagnose gelegt. Eine Diagnose und Therapie im Kindesalter aussagekräftiger ist als die eines Spätdiagnostizierten, so wie bei mir, da die Symptome eines ADHS-Abusus den Symptomen von ADHS sehr ähnlich sein können. Und deshalb wird das von Medizinern häufig verwechselt. Und das ist für die Menschen mit ADHS ein großes Problem. Weil wenn sie einmal einen Abusus in den Papieren drin haben, was das angeht, dann ist eine Therapie, war früher ausgeschlossen. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, so wie ich das höre. Aber wann das bei den Ärzten ankommt, das wissen wir noch nicht. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass da eine Ähnlichkeit besteht und dass es das wahrscheinlich auch der Grund ist, dass halt Cannabisprodukte bei ADHS so gut helfen, weil es halt genau auf diese Mechanismen anspringt, die bei dem ADHSler gestört sind und die in Anführungszeichen gesundes Gehirn dann durcheinander bringen können.
Und das wolltet ihr dadurch natürlich beweisen durch eure Studie oder diesen Beweis unterstützen?
Wir wollten erst mal sehen, wir haben erst mal Leute gesucht, um frühdiagnostizierte Kinder und so weiter. Davon hatten wir dann 25% in der Studie. Also das war schon ein relativ großer Anteil. Und das war halt das Aussagekräftigste für uns. Und auch irgendwie für die Ärzte.
Und wer war da jetzt alles dran beteiligt an dieser Studie? Also dich haben dann Ärzte unterstützt und Arztpraxen unterstützt oder... Hast du das zusammen irgendwo mit einer Organisation gemacht oder wer war daran noch beteiligt?
Also das war einmal auf der Medikan-Seite waren das ich, die Frau Daniela Joachim und der Marco Lado. Ich habe telefoniert und Daten aufbereitet, hat dann der Lado und Daniela hat irgendwie zwischendurch immer mal logistisch unterstützt, weil das halt auch eine Menge Arbeit war, 57 Leute Termine zu machen, gerade mit ADHS-Lern.
Ja, das glaube ich. Das ist, läuft ja vielleicht oft nicht ganz so zuverlässig ab, dann die Terminierung.
Ja, das hat aber tatsächlich besser geklappt, als ich am Anfang dachte.
Sehr schön.
Weil genau das, weil den Leuten war das halt auch wichtig.
Mhm. Ja, ja. Absolut.
Und in den Gesprächen kamen halt immer dieselben Sachen raus. Gerade halt diese Diskriminierung, die ich im Vorfeld angesprochen habe, die hatte eigentlich jeder, den ich gefragt habe, schon irgendwie erlebt bei Ärzten, überall in der Familie. Und darunter leiden die Leute halt noch eine Schippe, das ist noch eine Schippe obendrauf.
Ja, klar.
Wenn einem da halt keiner glaubt. Ja. Und deshalb haben wir das halt gemacht.
Ja. Klar, diese Diskriminierung, das ist ja auch gerade der Punkt, den ich immer versuche anzusprechen in dem Podcast, um da irgendwo Klarheit reinzubringen und um zu zeigen, Mensch, das sind Patienten und die haben halt eine gute Chance, durch die Medikation Cannabis einfach wieder am Leben teilzunehmen. Und du bist der beste Beispiel. Du konntest deine Ausbildung machen, du kannst arbeiten.
Die Studie haben wir gemacht. Also ne, die Studie ist ja schon ein Beweis dafür, dass das irgendwie trotz einer starken ADHS so eine stringente Handlung möglich ist. Ne, so, weil
ja.
Also die Studie war meine Idee und mein Baby. Ne, also
ja.
Ich war da die treibende Kraft hinter und normalerweise sagt man ja ADHS danach, dass sie sowas nicht können. Weil sie halt dann irgendwann das Interesse verlieren, ne? wenn halt die Rückschläge kommen und so weiter.
Ja, aber wie du schon sagtest, den anderen war es halt auch sehr wichtig, daran teilzunehmen und das zu zeigen. Und es gibt natürlich schon Ergebnisse. Magst du darüber erzählen? Die ist ja ausgewertet. Was ist dabei rausgekommen?
Das Ergebnis ist, dass man da durchaus mal forschen sollte, weil... Das kann alles kein Zufall sein. Die genaue Studie kann ich jetzt nicht ausdrücken, weil unsere Studie ist tatsächlich im Neurod aktuell veröffentlicht worden, was uns sehr stolz macht. Da es ein Fachjournal für Psychiater und Neurologen ist. Also besser hätten wir es wirklich nicht platzieren können. Das hat aber den Nachteil, dass wir die Rechte der Neuro aktuell überschrieben haben. Die Studie kostet 10 Euro, also ihr könnt euch das gerne runterladen.
Super. Ich werde den Link auf jeden Fall dann mit reinsetzen. Also alle die interessiert sind, mögen sich das dann bitte runterladen für 10 Euro. Ich denke, das wird sich lohnen, da sich die Ergebnisse mal anzuschauen. Also wirklich sehr, sehr spannend.
Auch wenn man gerade vor Gericht liegt. Also diese Studie ist irgendwie ausreichend, um irgendwie nach der neuen Gesetzgebung seine Kostenübernahme zu beantragen.
Genau.
Ja, also wir haben da wirklich was hingesetzt zusammen. Ja, das waren einmal der BDKAN, der VCA und irgendwie die Kliniken Sonnenberg, Herr Baas. Und ja, wie gesagt, da haben wir echt was hingesetzt.
Toll. Also Hut ab, allein schon für das Durchhaltevermögen, so eine Studie durchzuführen.
Ohne Budget, wohlgemerkt.
Ohne Budget und der Zeitaufwand ist groß und ihr habt euch da unglaublich eingesetzt. Also große Bewunderung dafür. Ihr wollt natürlich damit erreichen, dass es zu einer verbesserten Kostenübernahme kommt, gerade der ADHSler, die mit Medizinalcannabis therapieren möchten. Nun hast du ja wahrscheinlich auch davon gehört, was da los ist mit der Auswertung der Begleiterhebung, die ja gerade dem GBA vorliegt, der das bewertet und der dann sagen wird, wie es in Zukunft aussehen wird für Patienten. Mit der Kostenübernahme, inwieweit Krankenkassen das noch übernehmen werden. Da würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Wie siehst du diese Pläne, beziehungsweise wie siehst du die Zukunft?
Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwie die Ärzte und Psychiater, dass bei denen im Kopf es irgendwann Klick machen wird. Weil wir haben ja die Studie nicht nur gemacht, um die Kostenunternahmen zu unterstützen, weil erstmal brauchen ja die ganzen Ärzte und Psychiater erstmal einen Anreiz und die müssen erstmal Daten haben, damit sie damit arbeiten können. Das war halt unser Hauptaugenmerk, da versuchen, vernünftige Daten vorzulegen. Aber auf der einen Seite habe ich Hoffnung, dass den Menschen mit ADHS endlich mal ein bisschen mehr geglaubt wird. Aber auf der anderen Seite sind die Pläne des GBA für die Menschen mit ADHS ein ganz großes Problem. Gerade die Facharztgeschichte ist, wir haben in Deutschland einen Fachärztemangel und der ist bei psychiatrischen Krankheiten ganz fürchterlich. Betroffene warten bis zu 6 Monate auf einen Ersttermin, wenn sie nicht gerade einen psychischen Zusammenbruch haben. Und damit werden die Fachärzte noch mehr überlastet. Und da halte ich persönlich aus diesem Grunde gar nichts von. Die Menschen haben stellenweise keinen Facharzt, weil die Fachärzte einfach überlastet sind. Ja, großes Problem. Deshalb finde ich das nicht gut.
Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Eines der Pläne des GBA sind, dass nur noch bestimmte Facharztgruppen für bestimmte Erkrankungen und Symptomatiken Cannabis als Medizin verschreiben dürfen. Und wie du schon sagst, das kann natürlich wirklich zu einer Katastrophe führen, nämlich dass man überhaupt gar keinen Arzt findet, der das verschreibt, weil die Fachärzte müssen sich ja dann auch noch auskennen mit Medizinalcannabis und müssen gewillt sein, das überhaupt zu verschreiben. Das sehe ich auch. Die Blüten, da könnte es auch Schwierigkeiten geben. Du therapierst auch mit Blüten, ne? Du inhalierst über einen Inhalator.
Genau.
Kennst du ADHSler, die mit Extrakten therapieren?
Ja, tatsächlich über die Studie. Da sind halt auch sehr viele mit Extrakten.
Ah, okay. Das ist interessant. Und die kommen nur mit Extrakten dann klar über den Tag hinweg oder haben die beides?
Die wollen auch gar nichts anderes. Die kommen mit Extrakten gut klar.
Okay, super. Das ist schön zu hören. Also es gibt beide Varianten der Therapieform bei den ADHSlern. Ja, Blüten könnte kritisch werden und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn die Therapie dann selbst getragen werden müsste von dem Patienten. Das kann sich eben nicht jeder leisten, so eine regelmäßige Therapie.
Die kann sich irgendetwas fast keiner leisten, also da blutet irgendwie jeder aus. Das ist halt die Sache, deshalb bleibt wirklich nur eine Kostenübernahme. Und das auch nur irgendwie mit vernünftig hergestelltem Cannabis unter vernünftigen medizinischen Bedingungen. Und nicht irgendwas, was von Onkel Willi aus dem Keller kommt.
Ja, absolut.
Gerade bei ADHS ist das ganz wichtig, dass sich die Leute nicht auf dem Schwarzmarkt behandeln. So, das ist, wenn ein Arzt zum ADHSler sagt, er soll sich doch bitte auf dem Schwarzmarkt versorgen, das ist das allerletzte von dem Arzt. Ich habe das selber bei mir sehr stark gemerkt, durch die Konsequenz irgendwie der Therapie, die ich habe, ist das ganz was anderes, als wenn man ständig irgendetwas anderes zu sich nimmt und eine andere Wirkstoffkombination. Man spielt quasi mit seinen Gefühlen und mit seinem Kopf spielt man irgendwie Elevator. Man pusht sich hoch und und das ist für einen ADHSler ganz schlecht. So, ein ADHSler braucht da ganz viel Kontinuität und deshalb ist das ganz wichtig, dass gerade Menschen mit ADHS, die sich mit Cannabis therapieren, da in professionellen Händen sind.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Deshalb bin ich auch das mit der Legalisierung, gerade was die ADHSler angeht, macht mir das ein bisschen Angst. Es steht halt durchaus die Gefahr, dass sich viele ihre Erkrankungen bei ihnen unerkannt bleiben und das ist irgendwie überhaupt nicht gesund. So, je eher man irgendwie sich dieser ADHS bewusst ist und irgendwie im Kopf dagegen angehen kann, desto besser ist das für einen. So, das zeigen auch ganz, ganz viele Studien, dass je früher die Menschen diagnostiziert wurden und therapiert wurden und gelernt haben, damit ein bisschen umzugehen, desto besser kamen sie hinterher im Leben klar. Deshalb ist das irgendwie brandgefährlich, so was für die ADHSler. Jetzt also in diesem speziellen Feld. Also.
Ja, aber das finde ich sehr schön, dass du das Thema ansprichst. Das Thema Legalisierung hätte ich nämlich auch noch angesprochen. Und das sehe ich auch als große Gefahr, dass die ADHSler dann vielleicht gar nicht zum Arzt gehen, weil sie sowieso nicht so anerkannt sind, weil sie auch stigmatisiert sind irgendwo und sagen, komm, hole ich mir jetzt in den Shop, den es hier jetzt eventuell an jeder Ecke gibt, wie auch immer das aussehen wird, wissen wir ja alle nicht. Aber das ist eine große Gefahr. Und Schwarzmarkt ist ja noch schlimmer, da weißt du ja überhaupt nicht, was du bekommst. Und das kann ja auch irgendwo verschnitten, gesprüht, sonst wie sein, wo du mit synthetischen Cannabinoiden plötzlich inhalierst, die dich dann komplett abschießen, kann ich mir vorstellen.
Aber für langhaltende Schäden reicht halt schon Schimmel in den Lungen. Ne?
Ja, selbstverständlich. Also das ist auch, Qualität spielt eine große Rolle und gerade Schimmel, Die Aflatoxine sind ein großes Thema bei Cannabis.
Ja.
Also das kann man auch im Eigenanbau, weil Eigenanbau ist ja auch so ein Thema. Und die Social Clubs sind ja ein großes Thema, wie Legalisierung vielleicht aussehen könnte. Und auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da die richtige Trocknungsmethode hat, wie nach GMP-Vorgaben, wie bei dem Medizinalcannabis, sondern dass es da schon schnell mal irgendwie zu Pilzbefall kommen kann, den man dann schön inhaliert. Ne? Also das ist natürlich nicht gesundheitsförderlich, ganz klar. Das sehe ich genauso.
Ja.
Ja, also spannendes Thema. Marc, ich kann nur sagen, toll, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Das finde ich echt enorm. Also da so diese Initiative zu ergreifen und zu sagen, es muss was passieren. Zu dem Thema Krankenkasse kann ich ja nur sagen, eigentlich spart sie Geld, weil du hast nicht mehr so viele Unfälle oder du hast gar keine Unfälle mehr. Und ich glaube, da hat sie viel mehr in dich investieren müssen als jetzt bei der Therapie mit Medizinalcannabis. Von daher schön, dass du diesen Therapieweg gefunden hast, dass du eine Kostenübernahme hast. Ja, ich kann dir nur wünschen, dass es dabei bleibt, dass es nicht zu einem Aufbau der Hürden kommt durch den Beschluss, den wir alle mit Spannung erwarten, der eventuell Ende der Woche, Anfang der nächsten Woche kommen wird. Wir warten da mit Spannung drauf, was passieren wird.
Ja, das tun wir alle.
Genau. Ja, Marc, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast, dass du uns die Studie vorgestellt hast. Den Link stelle ich rein, das hatte ich schon gesagt. Und ich stelle natürlich auch nochmal den Link vom BDKAN rein. Der BDKAN ist ja eine Patientenorganisation, wo du im Vorstand bist, ne, meine ich?
Genau, genau.
Na, also auch das nochmal wichtige Informationen natürlich für alle Patienten, die eine Patientenorganisation suchen. Da stelle ich den Link auf jeden Fall auch nochmal rein. Danke, Marc. Danke für dieses Gespräch. Ich fand's total spannend und drück die Daumen, dass es besser wird für alle Cannabis-Patienten.
Das hoffen wir alle.
Die es gibt oder die es künftig noch geben wird. Okay, danke, Marc. Tschüss.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Marc hat ADHS und er bezeichnet sich selber als Spätdiagnostizierter. Er hat eine Studie vorangetrieben, die auf einem Fragebogen aufgebaut ist. Hier werden ADHS-Patienten gezielte Fragen zu ihrem Krankheitsverlauf gestellt. Er beinhaltet zum Beispiel Fragen zu der Diagnose und zu der Therapie mit Medizinalcannabis. Zusätzlich fand ein Telefoninterview statt, wofür zahlreiche Termine vereinbart werden mussten. Hier wurden unter anderem Lebenssituationen, familiäre Beziehungen und eine mögliche erbliche Vorbelastung in der Familie erfasst. Es wurde die Arbeitsfähigkeit erfragt und mögliche Schwierigkeiten im Arbeitsleben. Die Symptome und Symptombesserung durch die Behandlung mit Cannabis wurden ermittelt, genauso wie die Frage nach der Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Zum Schluss wurde auch das Thema Diskriminierung angesprochen. Die Studie ist ausgewertet und wurde in der Neuro aktuell veröffentlicht. Das ist ein Fachmagazin für Neurologie und Psychiatrie. Wer sich für die Ergebnisse der Studie interessiert, kann diese auf der Seite des Magazins käuflich erwerben. Den Link zu der Studie werde ich einstellen. Marc sagt, dass diese Studie sein Baby ist und er kann zu Recht stolz darauf sein, dass er das durchgezogen hat. Ihm war es wichtig, zu einer verbesserten Datenlage beizutragen, auf die Psychiater und Neurologen zurückgreifen können. Gleichzeitig warnt er davor, dass man sich gerade mit ADHS nicht selbst therapieren sollte, zum Beispiel mit Cannabisblüten vom Schwarzmarkt. Es ist wichtig, immer eine gute und kontrollierte Qualität für die Therapie zu nehmen, und zwar in einer klar definierten Konzentration von THC und CBD, die der Arzt mit dem Patienten bespricht und dann langsam eindosiert. So, auch nach diesem Gespräch stelle ich mal wieder fest, Patientinnen und Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 14 Tagen auf Spotify, Apple Podcast, YouTube und unserer Website. Alle Links stelle ich natürlich wie gewohnt ein. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.